Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind und mit uns auf Gottes Wort zu hören. Und wir begrüßen Sie mit dem wunderbaren Wochenspruch aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, und kommt her. Das kann sein, dass wir ganz persönlich in der Stille im Gebet zu ihm kommen. Aber das kann auch sein, dass man erwartungsvoll zu ihm unter das Wort kommt und hören will, was er sagt. Das ist das Lied Vergiss nicht zu danken. Das ist das Lied Nummer 59, das singen wir jetzt. Lied Nummer 59. Unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet dem Ewigen an. Der Psalm 130, der handelt auch von dem Thema Vergebung. Und wir beten jetzt miteinander die Verse aus Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken, auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Wir beten miteinander. Und Herr Jesus, danke, dass wir auf deine Gnade hoffen dürfen, dass wir darum beten dürfen und dass, wenn wir durchs dunkle Tal gehen, wir doch wissen dürfen, wir warten auf dich nie umsonst. Du siehst uns in jeder Situation, in jeder Lage, kennst all unsere Anfechtungen und Nöte. Und wir danken dir, dass wir bei dir uns bergen können, auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen, dass wir warten dürfen auf dich und du wirst kommen und uns helfen und retten und deine Gnade schauen lassen. Danke, dass wir auch jetzt hier sein dürfen unter deinem Wort. Bitte segne du das Reden und das Hören und schenk uns ein offenes Herz für dein Wort. Amen.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Und Schwester Renate hat uns gerade ein Lied gelernt mit so einer guten Botschaft. Christus hält mich fest. Mehr brauchen wir eigentlich schon hier heute, jetzt für diesen Nachmittag an Botschaft nicht. Aber ich habe trotzdem noch eine andere noch dabei. Und zwar habe ich mich mit Tiefpunkten beschäftigt. Tiefpunkte. Ich könnte mir denken, dass Sie auch solche Zeiten und Stunden aus Ihrem Leben kennen bzw. schon erlebt haben. Zeiten, in denen es Ihnen nicht gut ging. Zeiten, wo Sie ganz unten waren. Zeiten, wo Sie dachten, es löst eine Tiefe buchstäblich die andere ab. Und Auslöser für solche Tiefen können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Beim einen mag es eine schwere Diagnose sein, beim anderen vielleicht überhaupt eine schwere Lebensführung, aber auch Trauer, Schuld und Überarbeitung kann uns an den Rand bringen. Aber auch Einsamkeit, Versagen oder auch Anfechtung können uns an einen Punkt bringen, wo wir denken, tiefer, weiter runter kann es jetzt eigentlich nicht mehr gehen in meinem Leben. Was machen wir in solchen Situationen? Ich las neulich von Samuel Koch, der seit 10 Jahren durch einen tragischen Unfall von der Halswirbelsäule an gelähmt ist. Er sagt, als ich so am Tiefpunkt meines Lebens war und alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Perspektiven, Pläne und Ideen zerstört waren und ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, war es in dieser verzweifelnden Lage die logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Und ähnlich machten es auch die Beter in der Bibel. So betet der David in Psalm 40, Vers 2 und 3, voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube steckt. David befand sich in einem elenden Zustand, was auch immer die Gründe dafür gewesen sein mögen. Und solche Zeiten bleiben oft in unserem Leben auch nicht aus. Aber sie bewirken auch etwas Gutes. Sie lassen uns nämlich nach Gott rufen. Ich habe mich aber auch gefragt, sollten wir solche Tiefpunkte tatsächlich brauchen, um unsere Bedürftigkeit zu erkennen? Vielleicht würden wir manchmal lieber darauf verzichten. Aber dann würde man auch nicht erfahren, dass aus einem Klagelied auch ein neues Lied werden kann, nämlich ein Loblied auf unseren Gott. Und so bekennst auch der David in diesem Psalm 40 in Vers 4, er zog mich heraus und er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Herrn. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und ihm vertrauen. Und auch der Beter von Psalm 130, wir sprachen ja den Psalm gerade, der scheint am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen zu sein. Und so betet er mit scheinbar letzter Kraft: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Er bettelt geradezu, indem er sagt: Möchten deine Ohren aufmerken auf die Stimme meines Flehens? Hab ein Ohr für mich, hör mich an. Jetzt könnte ja vielleicht der eine oder andere unter uns denken: Das ist ja alles gut und schön, aber hört er auch mich? Hört Jesus auch mich? Weiß er auch, ja, was mich so runterzieht? Kann er auch das verstehen? Wie mir zum Beispiel das Alleinsein oder meine Krankheit oder auch meine schlaflosen Nächte oder auch die Trauer um einen lieben Menschen, mein Versagen, wie mir das zusetzt, kann er das verstehen? Ich darf Ihnen versichern, er kann es. Und er weiß auch drum, weil er selbst während seines Erdenlebens Tiefen durchschritten hat. Zum Beispiel die Tiefe des Unverstandenwerdens, des Nichtverstandenwerdens, die Tiefe der Einsamkeit, die Tiefe der Ablehnung und des Spottes. Und weil Jesus in seinem Leiden und Sterben durch eine Tiefe schritt, die niemand zuvor und auch niemand nachher nach ihm durchschreiten muss. Und deshalb ist er uns gerade in solchen Zeiten ganz besonders nahe und versteht uns. Martin Luther hat einmal gesagt: Gottes Augen sehen in die Tiefe. Und je tiefer jemand ist, desto besser sieht er ihn. Und in unserem Heft Zeit mit Gott war vor einiger Zeit einmal zu lesen: Du kannst stumm sein vor Not und Leid und Verzweiflung, aber es ist einer da, der neigt das Ohr bis zur Tiefe. Er hat den Schrei des Schächers am Kreuz, das Rufen des blinden Bettlers am Wegrand und sogar das Schreien des Propheten Jona aus dem Bauch des Fisches gehört. Er hört auch unser Flehen. Ist das nicht ungeheuer tröstlich? Auch in bitterster Not und Ausweglosigkeit hört Gott unser Rufen. Wir dürfen mit aller Not, mit allem, was uns auf dem Herzen ist, zu Gott beten und kommen: Herr Jesus, danke, dass du mein Leben kennst. Du weißt, was mir Not macht. Du weißt, womit ich mich so schwer tue. Ich will nicht länger mich selbst damit abschleppen und quälen, sondern es dir bringen und mit deiner Hilfe rechnen. So dürfen wir beten in unseren Situationen. Und ganz gleich, in welcher Niederung und auf welcher Talsohle oder an welchem Nullpunkt wir uns befinden und anfangen zu beten, wir treffen immer auf einen wartenden und hörbereiten Herrn, der nur ein Gebet weit von uns entfernt ist. An einen solchen Tiefpunkt kamen auch Paulus und Silas, einmal auf ihrer zweiten Missionsreise in Philippi, einer römischen Garnisonsstadt in Mazedonien. Wegen Verwirrung der Bevölkerung durch das Verkündigen unerlaubter Gebräuche und Lehren hatte man sie ohne gerichtliches Verfahren kurzerhand in den innersten Teil des Gefängnisses von Philippi geworfen und dort in Ketten gelegt. Wir schauen uns kurz an, was dem vorausgegangen war. Nachdem die Missionare mit dem Schiff von Troas kommend in Neapolis gelandet sind und dort auch europäischen Boden betreten hatten, ging es zu Fuß weiter nach Philippi. Und dort treffen sie auf einige jüdische Frauen, die am Fluss zum Gebet zusammengekommen waren, und verkündigen ihnen das Evangelium von Jesus Christus. Unter ihnen war auch eine Frau mit Namens Lydia. Sie war Purpurhändlerin, und kam aus Thyatira, einer Stadt in der Landschaft Lydien im Westen der heutigen Türkei. Und Gott tat dieser Lydia beim Hören auf die Botschaft von Paulus das Herz auf. Lydia lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen und bekennt sich danach inmitten ihrer heidnischen Bevölkerung mutig zu Jesus. Eine kleine Jesusgemeinde entsteht, aber auch bald schon macht sich der Feind auf. Dem Teufel gefällt's nicht, wenn sich Menschen für Jesus entscheiden. Paulus und Silas gehen auch in den nächsten Tagen immer wieder zu der Stätte, wo sie die Lydia und die anderen Frauen zum ersten Mal getroffen hatten. Auf dem Weg begegnet ihnen nun eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war und einen Wahrsagegeist hatte. Auf diese Weise brachte diese Frau ihren Besitzern viel Geld ein. Täglich läuft sie hinter Paulus und Silas her und schreit: Diese Männer sind Diener des lebendigen Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Nach einigen Tagen war es, dass Paulus ihr Schreien nicht mehr ertragen konnte. Er erkennt die Gebundenheit dieser Frau und hat Mitleid mit ihr. Und als er weiß, dass er von Gott den Auftrag hat, an dieser Frau zu handeln, gebietet er dem Dämon, im Namen Jesu von ihr auszufahren. Und dieser fährt auch aus zu derselben Stunde. Die Frau war nun frei, aber sie brachte ihren Besitzern von dem Zeitpunkt an keinen Gewinn mehr. Interessant ist der Anklagepunkt, den ihre Besitzer vorbringen. Ich lese jetzt mal aus Apostelgeschichte 16, die Verse 20 und 21. Sie sagen nämlich: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Ehrlicherweise hätten sie was ganz anderes sagen müssen. Ehrlicherweise hätten sie sagen müssen, dass es ihnen im Grund um was ganz anderes ging. Es ging ihnen weder um das Wohl der Frau, viel weniger noch um die Befreiung aus der Knechtschaft der Dämonen. Ich möchte einmal annehmen, dass es ihnen auch nicht allzu sehr um die Ordnungen und Gebräuche gingen, die Paulus und Silas ihnen verkündigten und die sie als Römer nicht annehmen und einhalten durften. Es ging ihnen letztlich nur um den Verlust ihrer Einnahmen. Aber mit ihrer Anklage hetzen sie nun auch das Volk auf gegen Paulus und Silas, bringen in Wirklichkeit gar keine sachlichen Argumente vor, sondern eher pauschale Vorwürfe. Und interessant ist ja auch, wie sie beginnen. Diese Männer, die Juden sind, verwirren uns. Man könnte auch sagen, die Juden sind an allem schuld. Solche Aussagen hört man auch heutigen Tags immer wieder. Paulus und Silas werden daraufhin die Kleider vom Leib gerissen. Man schlägt sie mit Ruten und wirft sie ohne gerichtliches Verfahren ins Gefängnis. Wobei der Kerkermeister noch ein Übriges tut und sie in den innersten Teil des Gefängnisses wirft und dort ihre Füße in einen Block steckt. Und jetzt lese ich den Text, um den es heute Nachmittag vor allem gehen soll. Und zwar aus Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 34. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen zugleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Man könnte diesen Abschnitt überschreiben mit ein Lobgesang um Mitternacht oder auch ein Lobgesang und seine Folgen. Es waren inzwischen Stunden vergangen. Paulus und Silas liegen in diesem schmutzigen, dunklen Kerkerloch in Philippi, eingezwängt in den Stock. Sie können sich nicht rühren. Es mögen auch schreckliche Schmerzen gewesen sein, die sie hatten. Und wenn wir mal versuchen, uns in die Lage dieser beiden Männer zu versetzen, was wären dann uns um Mitternacht oder vielleicht schon viel früher für Gedanken in unserem Herzen aufgekommen? Was würden Sie sagen? Wie wäre es Ihnen gegangen? Keine Idee? Bitte? Bitte? Ja, Anklagen, genau. Verzweiflung. Rachegedanken, dass man denkt, wenn ich rauskomme, aber denen werde ich es zeigen. Ja, auch Wut auf den Richter, der sie ohne Verhör eingesperrt hat. Wut auf diesen Aufseher oder Kerkermeister, wie es in anderen Übersetzungen heißt, der noch mehr getan hat, als er wahrscheinlich hätte tun müssen. Wut auch auf die Besitzer dieser Sklavin, die der Grund waren, dass sie im Grund ja im Gefängnis gelandet sind und denen es im Grund um was anderes ging. Und was wäre vermutlich in unserem Herzen, wenn wir in der Situation dieser beiden gewesen wären, am allerwenigsten aufgekommen? Lob, genau. Also das sind wir uns jetzt, glaube ich, fast einstimmig sicher, gell? Und umso mehr erstaunt's, dass in Vers 26 zu lesen ist: Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Sie lobten Gott mit Gesang. Das muss aber nicht heißen, dass in den Stunden vor Mitternacht nicht auch Fragen und Klagen in ihrem Herzen aufgekommen wären. Wie zum Beispiel: Was haben wir falsch gemacht, dass wir ins Gefängnis gekommen sind? Warum hat Gott das zugelassen? Und warum hilft er uns nicht? Hat er uns denn jetzt vergessen? Auch solcher Worte und Fragen brauchen wir uns nicht zu schämen. Auch die dürfen wir vor dem Herrn aussprechen. Martin Luther hat auch einmal gesagt: Klagt nur frei, verbergt ihm nichts. Es sei, was es wolle, so werft's mit Haufen heraus vor ihn, wie ihr einem guten Freund euer Herz ganz und gar öffnet. Aber dann folgt hier dem Gebet aus der Tiefe ein Lob aus der Tiefe. Keine Pflicht hat die beiden dazu getrieben. Dieser Lobgesang war vielmehr Ausdruck ihrer Herzensverfassung. Es ist ein Loblied aus der Tiefe, ein Loblied aus dem Leiden, ein Loblied aus der völligen Hilflosigkeit heraus, ein Loblied, das gehört wird und das einen ungeheuren Eindruck gemacht hat auf die übrigen Gefangenen. Es ist ein ganz anderer Lobgesang als den wir oft anstimmend zusammen mit anderen fröhlichen Leuten. Es ist ein Lobgesang, der aus der Tiefe kommt. Es ist ein Lobgesang auf Gott, ein Lobgesang, der echt ist und der auch Gottes Herz erreicht und überzeugt. Ein Lobgesang, wo wir sagen müssen, den Gott den beiden geschenkt hat und den er auch uns schenken möchte in unseren Situationen. Dass Gott Lobgesänge in der Nacht schenkt, davon berichtet auch Hiob in Hiob 35, Vers 10. Es ist ein Lobgesang, der Menschen fragend macht, die ihn hören. Was muss das für ein Gott sein, dem Menschen in einer solchen Situation noch Loblieder singen können? Was muss das für ein Gott sein, dem Menschen um jeden Preis zu dienen bereit sind? Walter Lüthi sagt, solche Lobgesänge sind Waffen gegen die dunklen Gedanken, die besonders nachts an unserer Schwelle lauern. Solche Lobgesänge sind Waffen gegen die dunklen Gedanken, die besonders nachts an unserer Schwelle lauern. Und deshalb entschließt sich auch der Bäder von Psalm 42, dessen Seele betrübt ist. Des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Heils. Das ist das Beste, was wir tun können, bevor wir nur um uns selber kreisen. Loben zieht unsere betrübte Seele nach oben. Und vermutlich stimmten Paulus und Silas in dieser Nacht ein Psalmlied an. Vielleicht war es Psalm 126, den ich Ihnen jetzt gerne einige Verse draus lesen möchte. Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Viele sind's, die schon in ihren Tiefen ein Loblied angestimmt haben, allein oder auch zusammen mit anderen, wie wir es hier von Paulus und Silas sehen. Und bevor ich Ihnen dazu noch eine ganz besondere Geschichte auch aus unseren Tagen erzählen und lesen möchte, singen wir auch noch einmal ein Lied, und zwar auch ein Loblied aus der Tiefe. Die Nummer 76, dir Herr sei das Lob, das aus der Tiefe zu dir dringt. Nummer 76.
Thank you.
Ja, die Geschichte, die ich Ihnen jetzt weitergeben möchte, es ist eine wahre Geschichte, die ich in einem Buch von Open Doors las. Und zwar hat das Buch den Titel Gottes unfassbare Wege. Es geht um einen Dimitri, dessen Name allerdings geändert wurde, der während des sogenannten Eisernen Vorhangs in Russland in einer christlichen Familie aufwuchs. Als Kind hatten ihn seine Eltern immer mit zum Gottesdienst genommen, doch im Laufe der Jahrzehnte hatte der Kommunismus die meisten Kirchen geschlossen oder sogar zerstört und viele Pastoren wurden verhaftet oder mussten es sogar mit ihrem Leben bezahlen. Als Dimitri dann erwachsen war, lag die nächste Kirche, die es noch gab, 3 Tagesmärsche von seiner Wohnstätte entfernt, sodass es seiner Familie unmöglich war, öfters als höchstens 2-mal im Jahr einen Gottesdienst zu besuchen. Und weil Dimitri nicht will, dass seine Söhne aufwachsen, ohne etwas von Jesus zu hören, schlägt er seiner Frau eines Tages vor, dass sie doch miteinander die Bibel lesen könnten, dass er den Kindern auch eine Geschichte aus der Bibel liest und auch biblische Unterweisung gibt. Und seine Frau ist damit sofort einverstanden. Nach einiger Zeit fangen sie nun auch an, nicht nur zusammen die Bibel zu lesen, sondern auch zu singen und zu beten. Und es bleibt in diesem kleinen Dorf aber nicht lange verborgen. Einige Dorfbewohner fragen sie, ob sie auch an den Andachten teilnehmen dürften. Und so versammelt sich bald in ihrem Haus ein kleiner Kreis von Leuten. Im Laufe der Zeit werden es 25, nach einiger Zeit 50. Die Behörden drohen Dimitri mit Prügeln, wenn sie nicht damit aufhören würden. Er tut es nicht, er macht weiter. Er und seine Frau verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Kinder werden von der Schule verwiesen. Als bereits 75 Personen zu den Andachten kommen, fliegt eines Abends die Tür auf in dem Raum, wo sie sich versammelt hatten. Ein Offizier kommt herein und droht ihm, dass er ihn hiermit ein letztes Mal warnen würde. Zum nächsten Hausgottesdienst kommen bereits 150 Personen. Das konnte das Regime allerdings nun nicht mehr dulden. Dimitri kommt für 17 Jahre ins Gefängnis. Und jetzt lese ich Ihnen aus dem Buch direkt vor, wie es ihm dort ging. 1000 Kilometer von seiner Familie entfernt, sperrten die Kommunisten Dimitri in ein Gefängnis. Seine Zelle war so klein, dass er von der Pritsche nur ein einziger Schritt zur Tür oder zu dem verfleckten, rissigen Waschbecken an der gegenüberliegenden Wand war oder zu der stinkenden, offenen Toilette in der hinteren Ecke. Aber noch schlimmer für Dimitri war, dass er hier der einzige Christ war unter 1500 hartgesottenen Kriminellen. Doch seine Peiniger vermochten ihn nicht zu brechen. Was gab ihm diese Kraft? Die ganzen 17 Jahre stellte Dimitri sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang neben sein Bett, das Gesicht Richtung Osten, nahm Haltung an, hob seine Arme zur Ehre Gottes und sang ein Jesuslied. Die Reaktion der übrigen Gefangenen war vorhersehbar. Dimitri schilderte ihr Gelächter, Giole und ihre Flüche. Einige schlugen wütend mit ihren Metallbechern gegen die Gitterstäbe. Sie bewarfen ihn mit Essensresten, manchmal sogar mit Exkrementen, um ihn zum Schweigen zu bringen und so das einzige wahre Licht auszulöschen, das jeden Morgen in dieser Finsternis leuchtete. Die zweite geistliche Übung, die Dimitri eisern einhielt, war diese. Wenn er irgendwo im Gefängnis ein noch so kleines Stück Papier fand, schmuggelte er es in seine Zelle. Dort holte er einen Bleistiftstummel hervor oder ein winziges Stück Holzkohle, das er aufbewahrt hatte, und schrieb damit in möglichst kleiner Schrift auf dieses Stück Papier alle Bibelverse oder biblischen Geschichten oder Lieder, an die er sich gerade erinnern konnte. Wenn das Blatt vollgeschrieben war, streckte er sich so hoch er konnte und klebte den Zettel an den feuchten Pfeiler des Lob als Lobopfer für Gott. Jedes Mal, wenn ein Wärter so einen Papierfetzen an dem Pfeiler entdeckte, drohte er ihm mit dem Tod. Das ging Jahr um Jahr so weiter. Die Wächter versuchten alles, um Dimitri davon abzuhalten. Zu Hause drangsalierten die Behörden seine Familie auf unbeschreibliche Weise. Einmal redeten sie Dimitri ein, dass seine Frau ermordet worden war und seine Kinder unter staatlicher Vormundschaft standen. Deine Familie gibt es nicht mehr, höhnten sie. An diesem Punkt brach Dimitris Widerstand. Er sagte Gott, dass er nicht mehr konnte. Den Wärtern erklärte er, sie haben gewonnen, ich unterschreibe alles. Ich muss hier raus und herausfinden, wo meine Kinder sind. Die Wärter erwiderten, wir setzen dein Geständnis noch heute Abend auf, dann kannst du morgen unterschreiben. Und da sollte er einen vorformulierten Text unterschreiben, in dem er seinen Glauben an Jesus aufgibt und zugibt, dass er ein bezahlter Agent des Kapitalismus ist. An diesem Abend saß er in tiefster Verzweiflung auf seiner Pritsche und stellte sich der Tatsache, dass er aufgegeben hatte. In diesem Augenblick spürten 1000 Kilometer entfernt seine Familie, seine Frau, die Kinder, die jetzt ohne ihn aufwuchsen, und sein Bruder durch den Heiligen Geist die Verzweiflung des Gefangenen. Sie knieten sich in einer Ecke des Raumes im Kreis nieder und begannen laut für ihn zu beten, und der Geist des lebendigen Gottes tat ein Wunder, sodass Dimitri die Stimmen seiner geliebten, betenden Familie in seiner fernen Zelle hören konnte. Am nächsten Morgen ist er wieder so gestärkt, dass als der Wärter mit diesem Schriftstück kommt, er sagt, ich unterschreibe gar nichts. Seine Verfolger fahren daraufhin fort, ihn zu drangsalieren, doch Dimitri bleibt treu. Eines Tages war er schier überwältigt von Gottes Großzügigkeit, als er im Gefängnishof ein ganzes großes Blatt Papier fand. Und Gott hatte sogar einen Bleistift dazugelegt, staunte Dimitri. Dann fuhr er fort. Ich rannte zurück in meine Zelle und schrieb alle Bibelverse, alle Stellen, alle Geschichten und alle Lieder auf, die mir in den Sinn kamen. Ich wusste, dass das wahrscheinlich sehr verrückt war, aber ich konnte nicht anders. Ich füllte beide Seiten des Blattes mit so viel aus der Bibel, wie ich konnte. Dann klebte ich das ganze Blatt an diesen nassen Betonpfeiler. Mein Wärter sah es natürlich. Ich wurde geschlagen und bestraft. Und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Sie schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 hartgesottene Kriminelle neben ihren Pritschen stramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet, und begannen zu singen. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri ihnen all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließen ihn augenblicklich los und wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich so hoch und stolz auf, wie er nur konnte, und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Die Wärter führten ihn in seine Zelle zurück. Und nicht lange danach wurde er freigelassen und konnte zu seiner Familie zurückkehren, nach 17 Jahren. Ja, ich finde es ein ganz, ganz arg eindrückliches Beispiel, 17 Jahre Loblieder auf Gott. Und es war die Frucht. 1500 Kriminelle stimmten in dieses Loblied ein. Ja, was immer uns in dunkle Tiefen bringt, Gott wird nicht zulassen, dass wir in der Finsternis versinken. Mit dem Propheten Micha dürfen auch wir sagen und wissen, wenn ich auch in der Finsternis sitze, und wie oft ist es vielleicht auch mal bei uns so, wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und das gilt, er lässt uns nicht allein. Aber ich kehre auch noch einmal zu unserem Text in der Apostelgeschichte zurück. Obwohl wir in unserem Text nichts davon lesen, möchte ich eigentlich mit Sicherheit annehmen, dass im Haus dieser Lydia für die Gefangenen gebetet wurde. Und der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat und dem Wolken, Luft und Winden untertan ist, der erhörte ihre Gebete. So wie er auch das Gebet beim Petrus und bei seiner Gefangennahme erhört hat in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Aber hier bei diesen beiden lesen wir dann in Vers 26 und 27, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Um der Strafe zu entgehen, will sich der Kerkermeister das Leben nehmen. Aber Paulus ruft, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Und da merken wir, nicht nur die Lydia, nicht nur die Frau mit dem Wahrsagegeist, auch dieser Kerkermeister oder Aufseher lag Gott am Herzen. Und wir liegen ihm auch am Herzen, jedes einzelne von uns. Können wir uns vorstellen, wie diese Worte von Paulus den Mann erschüttert haben müssen? Wir sind alle noch da. Keiner hat die Gelegenheit genützt und sich davon gemacht. Sowohl die übrigen Gefangenen als auch dieser Aufseher waren tief bewegt von dem, was sie hier erlebten. Nicht nur das Erdbeben, sondern auch das Zeugnis dieser beiden Boten hatte sie aufgerüttelt. Was musste das für ein Gott sein? Was musste das für ein Gott sein? Es gibt viele Menschen, die niemals aufgerüttelt würden, wenn nicht Erschütterungen über sie kämen. Und solche Erschütterungen können ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Das kann Krankheit sein. Das kann auch mal ein unerwarteter Todesfall sein. Das kann dieses Hochwasser sein oder noch ganz andere Dinge. Dabei will uns im Grunde Gottes Güte zur Umkehr leiten. So schreibt Paulus in Römer 2, Vers 4. Vielleicht hatte dieser Mann vorher mitbekommen, warum die beiden ins Gefängnis mussten. Jetzt erlebt er ganz praktisch und hautnah die Echtheit dessen, was sie predigten, sodass er nur noch fragen konnte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie erfahre ich Rettung? Was muss ich tun, um eine solche Geborgenheit, um einen solchen Frieden im Herzen zu bekommen, wie ich es bei euch sehe? Das möchte ich auch. Und daraufhin gibt ihm Paulus die ganz schlichte Antwort: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und danach verkündigen sie ihnen von seinem ganzen Haus diese frohe Botschaft von Jesus Christus, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Der Mann oder dieser Mann nimmt die Missionare in ihr Haus, in sein Haus, er wäscht ihnen das Blut ab, das sich inzwischen auch verkrustet hat. Er lässt sich taufen, er übt Tischgemeinschaft mit ihnen und er stimmt nun selber ein Loblied an, weil er gläubig geworden war an diesen Herrn. Und das möchte ich auch jetzt, dass wir das noch einmal miteinander tun, weil ich denke, es ist auch für uns immer wieder und bleibend ein Grund zur Freude und zum Dank, dass Jesus uns gesucht und gefunden hat. Welch Glück ist es, erlöst zu sein. 253. Schwester Renate. Dank. Ja, Lobgesänge aus der Tiefe. haben uns in dieser Stunde beschäftigt. Und vielleicht hat sie es ermutigt, auch in ihren Tiefen einmal es mit einem Loblied auf unseren Herrn zu versuchen. Entweder laut oder leise. Und sein Wundertun auch in ihrem Leben zu erwarten. Ich persönlich werde immer wieder auch an ein Lied erinnert von Margret Birkenfeld, in dem es heißt, scheint mir das Leben manchmal grau und schwer, geh ich im Nebel, sehe den Weg nicht mehr, wenn dann die Traurigkeit wie Reif auf meine Seele fällt, so weiß ich dennoch, dass mich Gott in Händen hält. Und kommt es anders, als ich mir's gedacht? Hat Gott den Plan durchkreuzt, den ich gemacht? Steh ich ernüchtert da und weiß nicht mehr, wie's weitergeht? Dann sehe ich, dass an meinem Ende Jesus steht. Drum will ich wie die Nachtigall im Dunkel singen. Ist auch der Tag mit seinem Licht noch fern? Ich weiß, er wird mich in die Freude bringen, drum sing ich schon jetzt und dank dem Herrn. Dieses Lied dürfen wir jetzt zum Schluss auch noch anhören.
Scheint mir das Leben manchmal grau und schwer.
Noch beten zum Schluss. Herr, und es ist uns jetzt so oft zugesungen worden, drum will ich wie die Nachtigall im Dunkel singen. Danke, Herr, du kennst auch die Tiefen, die der eine oder andere von uns vielleicht gerade durchschreitet oder schon durchschritten hat. Und es ist so tröstlich, Herr, zu wissen, du bist da. Du verstehst uns, du weißt darum. Und du bist selber durch Tiefen in deinem Leben geschritten, als du auf dieser Erde warst. Danke, Herr, dass du uns festhältst an deiner guten Hand. Und danke, Herr, dass du uns auch ermutigen kannst, auf dich ein Loblied anzustimmen. Danke, du kennst uns und wir befehlen uns dir jetzt an, auch für die vor uns liegende Woche. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und einen guten Heimweg. Und dann bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.